VI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn.
An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des FVI-Podcasts. Bei mir ist Markus Ahorner. Hallo Markus, wie geht's dir?
Hallo Björn, hervorragend.
Das freut mich zu hören. Ist es bei dir auch so schön sonnig, oder?
Nein, wir haben hier angenehm kühles Wetter bei bedecktem Himmel und völlig unpassend zum Rest Europas sitzen wir nicht in dieser Hitzewelle dann.
Das ist, glaube ich, in der aktuellen Hitzewelle absolut vorteilhaft für euch, weil hier in Köln ist es immer noch relativ unangenehm, wenn es auch schon ein bisschen abgekühlt ist. Markus, magst du zum Start vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, was du machst, wo du herkommst, was deine Erfahrungen sind?
Gerne. Mein Name ist Markus Ahorner und ich bin einer der Gründer des Unternehmens, das interessanterweise Ahorner und Innovators heißt. Wenn man das abkürzt, dann stehen die Anfangsbuchstaben für A und I. Und das wiederum assoziieren hoffentlich die allermeisten mit Artificial Intelligence. Das ist genau unser Fach, in dem wir uns auch bewegen. Wir sind also eine Mathematikfirma, die Algorithmen entwickelt und mithilfe zweier Kollegen, zweier Firmen, eine, die für uns die gesamte Plattform entwickeln und die andere, Björn, die du von innen sehr gut kennst, weil die nämlich die von dem Björn Höper betrieben wird, machen wir die Anbindung an die Leitsysteme der Anlagen. Also da merkt man schon, wir machen industrielle KI und speziell das Thema maschinelles Lernen und bauen Modelle für die Steuerung großer Anlagen, teilweise auch für die Vorhersage. Also alles Dinge, die man in der Produktion und Instandhaltung benutzen kann. Und wahrscheinlich zielt dahingehend auch deine Frage, warum eigentlich dürfen wir beide hier sitzen? Und jetzt habe ich schon den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt.
Ja, genau. Okay, dann möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz ein paar Worte zu mir sagen. Du hast ja schon die fantastische Überleitung geschaffen. Mein Name ist Björn Höper. Ich bin von Hause aus studierter Maschinenbauingenieur und habe dann irgendwann, ähnlich wie du auch, die Seiten gewechselt und bewege mich jetzt im Feld der Software, einfach weil ich der Überzeugung bin, dass mittlerweile kein vernünftiges Maschinenbauunternehmen mehr ohne Software leben und auskommen kann und ich entsprechend auch die Möglichkeiten und die Potenziale, die Software und softwarebasierte Methoden bieten, einfach unglaublich groß empfinde. Das, was wir primär machen, ist die Anbindung an die Leitsysteme, sprich die Beschaffung von Daten aus den Leitsystemen und den Automatisierungssystemen im Allgemeinen, um sie bereitzustellen, um zum Beispiel Firmen wie deiner oder auch anderen Firmen dann die Möglichkeit zu geben, daraus Rückschlüsse zu ziehen und die Daten dann weiter zu verarbeiten.
Wir sind sozusagen beide gewechselt, ne? Auf die böse Seite der Macht. In Deutschland ist das ja nicht so opportun gewesen über viele Jahrzehnte. Da hat man irgendwas zum Anfassen gemacht. Immer was mit Stahl und Eisen und genau diese Hassliebe, die uns mit diesem Stahl und Eisen und irgendwas mit Datenthema verbindet. Das macht's, glaube ich, so spannend an dieser Schnittstelle. Und auf die gehen wir ja nachher noch ein.
Genau, genau. Also das, was mich persönlich immer fasziniert hat, vielleicht um da auf das Thema ganz kurz einzugehen, war natürlich auch, dass man mit ein paar Bits und Bytes, die man relativ schnell ändern kann, sehr, sehr große Veränderungen im Verhalten von Equipment oder von großen, komplexen Anlagen erzeugen kann und damit natürlich auch eine unfassbare Flexibilität einhergeht. Und wenn man mal so die klassischen Lebenszyklen eines Maschinenbauprodukts anguckt und dann das eines klassischen Softwareprodukts, dann ist man mit der Software natürlich deutlich agiler, was natürlich auch irgendwo einen sehr, sehr großen Charme immer auf mich ausgeübt hat, dass man sehr, sehr schnell Dinge ausprobieren und testen kann und damit halt auch eine deutlich höhere Dynamik erzeugen kann, als man das jetzt mit einem typischen hardwarebasierten Produkt tun kann, wie es im Maschinenbau klassischerweise stattfindet. Und dementsprechend, ich glaube einfach, die Synergie aus diesen beiden Disziplinen, aus dem sehr, sehr guten deutschen Maschinenbau und einer vernünftigen Software, die wir in den meisten Fällen nicht so haben, wie man sich das wünschen würde, ist, glaube ich, einfach eine extrem gute und würde auch einen extrem großen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt erzeugen.
Wobei wir da ja in Deutschland irgendwie unseren genetischen Fehler haben, denke ich. Nicht? Dadurch, dass wir diese, oder vielleicht sogar in dem gesamten Dachraum, dass wir Nationen von Ingenieurinnen gibt es ja erst seit viel wenigen Jahren, früher waren die ja ganz selten, und Ingenieuren haben wir ja immer, wie gesagt, Dinge so aus Stahl und Eisen und zum Anfassen gemacht. Also ich weiß noch, bei uns war im Studium ein Riesenthema, es hat uns auch alle, glaube ich, sehr genervt, über mindestens 2 Semester die ganze Werkstoffkunde. Ich glaube, jeder von uns weiß irgendwie, wie Stahl schmilzt und was es dann alles macht, aber Software stand eben nicht im Vordergrund damals. Jetzt ist das bei mir schon viele Jahre her und wir haben uns da alle rüber bewegt. Aber das ist irgendwie so der fundamentale Unterschied, ne? Dass die Software beim Kunden reift und das Maschinenbauprodukt, das klassische, nach aller Möglichkeit schon am besten vorher fertig ist. Und damit tun wir uns eben schwer, ne? Diese Agilität hat eben 2 Seiten.
Ja, respektive, du hast gerade schon ein schönes Stichwort, ein schönes Sprichwort, was häufiger mal genutzt wird, nämlich dass Software wie Bananen ist, die reifen beim Kunden. Das, was halt da sozusagen schwierig ist, damit wird natürlich eine gewisse Negativität impliziert. Der Kernaspekt, den ich aber kennengelernt habe, der natürlich auch viele gerade sehr schnell, sehr groß gewordene Softwareunternehmen begleitet, ist vor allen Dingen die Ausrichtung auf den Kunden. Also das heißt, man probiert etwas aus, probiert, ob ein Produkt, ob eine Software, ob ein Feature dem Kunden einen Mehrwert bietet oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, wird es gar nicht weiterentwickelt. Und damit steuert man natürlich sehr, sehr gut Ressourcen, die man im Zweifelsfall in etwas stecken würde, was überhaupt niemand haben wollen würde. Und ich glaube, dieser positiver Aspekt wird gegenüber dem negativen Aspekt, dass es vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, immer ein bisschen unterbetont. Und dementsprechend, ich glaube, das ist vielleicht nicht schlecht, das nochmal hier zu erwähnen, weil es gerade aufkam. Und es halt auch vor allen Dingen einen Aspekt betont, der uns auch direkt auf den nächsten Punkt bringt, den wir besprechen wollten. Nämlich der typische Kunde der Instandhaltung ist ja die Produktion. Und an dieser Schnittstelle gibt es ja auch hin und wieder mal leichte Holprigkeiten. Was sind da deine Erfahrungen, wie das Verhältnis zwischen Instandhaltung und Produktion sich da einpendelt?
Oh, das ist, glaube ich, extrem branchenabhängig. Also da gibt es, glaube ich, alle Sorten Mäuse, wie meine Mutter immer früher sagte. Wir, Björn, du kennst das ja auch, also wir kommen sehr stark aus der Prozessindustrie, da hat man sehr viel Augenhöhe. Da gibt es irgendwie ein klares Verständnis, dass der die Technik der Anlage betreibt, also die Leute, die von der Ingenieurseite kommen, sein ganz klares, abgegrenztes Aufgabenfeld hat. Das ist entweder beim Herstellen der Anlage oder beim späteren am Leben erhalten. Und die Produzenten verlassen sich darauf. Also vereinfacht gesagt, in der Chemieindustrie funktioniert das so, da geht ja viel durch Rohre, ja, irgendwo muss das Ganze ja hin. Und alles, was da also fließt, das ist also auch abgesehen mal davon die perfekte Flussproduktion, ne? Merkt man immer daran, wenn es mal nicht mehr fließt. Da muss das Zeug ja irgendwo hin oder bergmännisch abgebaut werden. Und jetzt gibt es diese alte Vereinbarung, so wenn das in den Rohren ist, dann ist dieses Rohr ja irgendwie elegant beschrieben. Und wenn jetzt das Rohr kaputt geht und der Betreiber hat jetzt nichts falsch gemacht, also der hat sich innerhalb dieser Grenzen, dieser Beschreibung bewegt, dann ist auch ganz klar, wer die Verantwortung dafür trägt, das ist auf der Technikseite. Und umgekehrt gilt das Ganze auch, wenn also so ein Rohr auf 10 Bar ausgelegt ist und der Betreiber jetzt meint, er muss das bei 12 Bar betreiben und da passiert jetzt was, dann hat der Betreiber, also die Produktion, das Problem. Also hier haben wir eine ganz klare Trennung der Verantwortlichkeiten und das zieht sich, glaube ich, durch den ganzen Lebenszyklus der Anlage. Und insofern sind auch die Aufgaben der Instandhaltung sehr, sehr klar. Und durch diesen Sicherheitsaspekt kommt halt diese fundamentale Augenhöhe zustande. Und diese Augenhöhe wiederum, die beobachte ich gar nicht in den anderen Industrien. Das ist also ganz lustig, wenn man jetzt so in stahlproduzierende Betriebe reingeht, dann hat man oft so das Gefühl, da ist der Instandhalter, also im günstigsten Fall sage ich immer, der Blinddarmfortsatz der Produktion. Also mit Glück sagt man den guten Tag, wenn der mal reinkommt. Ich kenne also auch die Fälle, da wir kommen ja nur aus diesem Gebiet der Datenanalysen, da sind gewisse Daten gar nicht da und man fragt dann, wo sind die geblieben? Da heißt es ja, da waren die Instandhalter auch nicht da, die haben in der Zwischenzeit in der Produktion ausgeholfen. Das also so praktisch das, was man es nie machen soll, ja. Und dann irgendwo dazwischen ist so die Autoindustrie, der klassische Maschinenbau, der Anlagenbau. Da gibt es also alle Varianten. Aber Persönlich würde ich Unternehmen immer empfehlen, tatsächlich diese Augenhöhe auch durchzuhalten. Wenn man sich überlegt, wie viele Werte in den Anlagen herumstehen, dann ist dieses Asset Management, also dieses Management dieser betriebswirtschaftlichen Werte eben so fundamental und so wichtig. Das möchte ich von jemandem als Produzent erledigt haben, der mir, wie gesagt, technisch und betriebswirtschaftlich in die Augen schauen kann. Leider vermisse ich das in vielen Unternehmen.
Ja. Also da decken sich meine Erfahrungen auf jeden Fall, respektive das, was ich auch spannend finde, und ich glaube, über den Punkt sollten wir auch mal sprechen, unabhängig von der Augenhöhe, ganz, ganz oft, also die Instandhaltung ist in vielen Fällen natürlich als Unterstützungsfunktion der Produktion aufgestellt. Also das heißt, es gibt ja quasi keine direkte Wertschöpfung, sondern man trägt dazu bei, die Wertschöpfung, die in der Produktion stattfindet, aufrechtzuerhalten oder gar zu erhöhen, indem man für eine höhere Verfügbarkeit sorgt. Das, was ich aber spannend finde, ist, dass in meiner Erfahrung die Messung, also der direkte Rückfluss der Information, wie viel Geld habe ich in die Instandhaltung gelegt und wie viel Mehrwert habe ich daraus gekriegt, relativ schlecht ist, vor allen Dingen mit dem Negativaspekt, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass es vielen Instandhaltungsabteilungen auch sehr, sehr schwer fällt, ihren Mehrwert sinnvoll zu verargumentieren. Und ich glaube, das ist der massiv negativste Aspekt. Also ich glaube, die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen sind noch indirekt kommunizierbar, wenn auch nicht mehr ganz so gut. Aber spannend wird es, glaube ich, dann, wenn man darüber diskutiert, warum denn ein Instandhaltungsbudget auf eine bestimmte Größe erhöht oder vermindert werden muss.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht den Mund verbrenne. So tief in meinem Inneren bin ich davon überzeugt, dass diese Instandhaltung nichts zum Wert des Unternehmens beiträgt. Ich glaube, das ist eine völlige Illusion. Da mache ich mir jetzt überhaupt keine Freunde, wenn ich das jetzt laut protegiere. Ich will das aber den Gedanken ein bisschen ausrollen und erklären. Im Prinzip, glaube ich, kann man sich so Unternehmen vorstellen wie ein Abgrund mit einer Brücke. Und die Brücke ist dafür da, diesen Abgrund zu überbrücken. Das ist das, was ein Unternehmen betriebswirtschaftlich tut. Das heißt, es liefert Produkte wir reden vom produzierenden Unternehmen. Das liefert also Produkte oder Lösungen oder irgendwas, was Kunden eben gebrauchen können, von einer Stelle an die andere. Damit überbrückt die diesen Abgrund der Nachfrage. Bildlich gesprochen. Und jetzt braucht diese Brücke aber Stützpfeiler. Und ein Teil dieser Stützpfeiler ist eben jetzt diese Instandhaltung, wie zum Beispiel die IT im Unternehmen auch. Da müssen Server am Laufen gehalten werden, da müssen Netze laufen, da müssen Daten von A nach B fließen. Und ungefähr so funktioniert die Instandhaltung, während also die Produktion diese Brücke beliefert, damit da ständig Fluss drüber geht, muss irgendjemand diese Brücke wie so ein Ständer halten, damit die nicht in der Mitte durchsackt. Und diese Ständer, diese Funktionen, die etwas erhalten oder am Leben erhalten, die sind aus Sicht jedes Unternehmens Kostcenter. Diese Diskussion also, dass man da irgendeinen Profit erwirtschaftet oder irgendeinen Wert, die ist, glaube ich, in den Köpfen der Instandhalter immer da. Da möchte man das auch irgendwie, man möchte sich gut fühlen. Ja, man möchte das Gefühl haben, man macht da betriebswirtschaftlich was ganz Tolles, und dann ist man ganz erstaunt, wenn der Rest des Unternehmens das nicht so sieht. Ich glaube, es ist einfacher, sich von dieser Illusion zu verabschieden und zu sagen, ich manage diesen Kostencenter optimal. Und dann sieht Werte halt schon mal ganz anders aus. Dann komme ich in dieses Gebiet des Asset Managements. Das werden wir bestimmt in den nächsten Podcasts auch nochmal in Ruhe besprechen. Aber da geht das dann auf einmal los, dass ich Werte manage. Managen im Sinne von Steuern, also dass ich Werte einstelle, Dinge tue oder Dinge lasse, um mit vorhandenen Geldern so gut umzugehen, um andere Gelder besser ins Leben zu rufen. Und ich glaube, das ist ein viel interessanterer Aspekt. Also wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch auf diesen Ausbildungsaspekt, wenn also Instandhalter mehr Fähigkeiten entwickeln würden und das auch, sagen wir mal, so eleganter vielleicht ins Unternehmen bringen würden, um das auch zu visualisieren, dass andere Menschen das sehen können, dass sie eben den betriebswirtschaftlichen Aspekt besser verstehen und den auch kommunizieren können, dann, glaube ich, tun sich alle Seiten leichter.
Ja, ich glaube, dass also der wichtigste Aspekt, den ich sehe, ist, glaube ich, vor allen Dingen die Kommunikationsfähigkeit dessen, was man denn für einen Beitrag leistet, ob man es als einen betriebswirtschaftlichen bezeichnen mag, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Sichtbarkeit und die Kommunikationsfähigkeit sind zwei Dinge, an denen es an vielen Stellen hapert, da natürlich auch Du sagtest eben das schöne, den schönen Begriff Cost Center, der natürlich impliziert, dass da erstmal Geld verschwindet und dementsprechend natürlich dann auch die Frage sehr, sehr schnell aufkommt, wofür entstehen denn die Kosten oder wofür gebe ich denn mein Geld aus und was wird denn damit getan? Interessant ist, glaube ich, auch, dass ganz, ganz selten auf einer globalen Unternehmensebene eine Steuerung von Ressourcen zwischen Instandhaltung und Produktion stattfindet, also nur in den Unternehmen, die wirklich gut sind. Und stattdessen, glaube ich, jeder Unternehmensbereich Dinge für sich plant und quasi nur die minimalen Touchpoints abgestimmt werden. Also das heißt, eine integrierte Zielplanung in irgendeiner Form nicht immer so vollständig stattfindet, respektive eher auf einer persönlichen Basis. Also der Klaus kennt den Heinz und die zwei sprechen jetzt darüber, wann es denn jetzt sinnvoll wäre, bestimmte Assets zu modernisieren, bestimmte Assets zu warten, instand zu halten und das nicht auf einer Ebene einer integrierten Planung stattfindet. Was ist deine Erfahrung auf der Seite?
Ja, das ist also auch wieder eines meiner Lieblingsthemen. Ich nenne das immer die große Verwirrung der Instandhaltung. Auch hier wieder, im Prinzip kann man sich das Ganze vorstellen, glaube ich, wie so eine Batterie mit zwei Polen. Und der eine Pol ist eben diese berühmte Kostensenkung. Also es muss ja alles immer billiger werden, denn es marschiert ja irgendwie indirekt und direkt in die Produktionskosten und damit landet es auf dem Produkt. Das will man nicht haben, abhängig vom Lebenszyklus der Produkte. Je älter die Produkte werden, desto kostensensibler werden die, also runter mit den Kosten. Das hängt also zunächst mal ab von der Art von Anlage und dem Produkt, das da durchfährt. Auf der anderen Seite gilt das natürlich auch von der Verfügbarkeitsseite her. Wenn ich jetzt ein nagelneues Produkt habe mit schönen Deckungsbeiträgen, wo ich das Unternehmen auch ein Mordsgeld verdienen kann, dann sind vielleicht die Kosten nicht so interessant, dann ist die Verfügbarkeit wichtig. Und in einem komplizierten Markt, wo man also immer mehr 1:1 in Kundenanforderungen reinliefert, muss man sogar beides im Griff behalten. Also muss man diese beiden Batteriepole, auf der linken Seite die Verfügbarkeit, auf der rechten Seite die Kosten, einerseits ausbalancieren, die widersprechen sich ja erstmal. Ja, also wenn ich die optimale Verfügbarkeit haben will, dann sind meine Kosten nicht am niedrigsten und umgekehrt genauso. Dann ist das aber auch situativ im Unternehmen, dann ist das konjunkturabhängig, das kann mal innerhalb des Geschäftsjahres auch wechseln. Also ich bewege mich zwischen diesen zwei Anziehungskräften. Und merkwürdigerweise ist das an dieser Schnittstelle Produktion und Technik gar nicht so klar immer beiden Seiten. Meiner Erfahrung nach, das ist also dieses berühmte Erwartungsmanagement, erwartet die eine Seite immer irgendwas, diese Verfügbarkeit, die muss jetzt gleich passieren. Im laufenden Geschäft heute, denn ich muss ja heute produzieren. Und am Ende der Periode, am Ende des Monats oder des Jahres, da wird dann abgerechnet. Und jeder sagt, warum war das so teuer? Das ist so, als wenn ich mir zu Hause jedes Mal einen Handwerker bestelle, weil irgendwo das Licht ausgefallen ist. Und ich sage dann am Ende, um Gottes Willen, wie soll ich diese ganzen Handwerkerrechnungen bezahlen? So ein Haus kann doch nicht so teuer sein. Richtig passiert ist ja gar nichts Schlimmes. Aber den Wassereinbruch, der war eben auch dabei, ja, den ich einmal im Jahr vielleicht habe. Also diese Abstimmung, diese Erwartung, die man ja betriebswirtschaftlich wahrscheinlich Zielsetzung nennen würde und das auch so ein bisschen strategisch, das heißt auch mal länger als den Tagesbedarf hinaus. Da ist meine Erfahrung, je besser das in Unternehmen gemacht wird und da ist eben auch wieder der Spitzenreiter aus meiner Sicht die Prozessindustrie, weil da eben auch wirklich sehr, sehr große Millionen bis Milliardenwerte in den Unternehmen stehen, die hat die Übung. Da muss das gemacht werden, weil die Beschaffungswege, die Planungswege alles gleich viel, viel größer sind, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Anlagenbaubetrieb habe oder einen kleinen Maschinenbauer, wo eben auch die Einzelteile einen ganz anderen Wert haben. Also damit würde ich beginnen mit dieser strategischen Zielabstimmung, was erwartet eigentlich beides, was erwarten beide Seiten voneinander und was sind beide Seiten überhaupt nur bereit, auch zu investieren in Form von Daten, in Form von Informationen. Und was können die auch nur vorhersehen? Das hängt natürlich auch von deren Märkten ab. Also ich glaube, das muss man fein einstellen im Unternehmen. Aber es wird auch da aus meiner Sicht nicht überall gleich gut gemacht.
Ja, du hast eben einen spannenden Punkt angesprochen, den ich auch immer wieder sehe, nämlich dass es extrem große Unterschiede gibt zwischen den Branchen, also auch aus meinem Hintergrund heraus. Ich komme ja eigentlich aus der diskreten Fertigung, aus der klassischen Werkzeugmaschinenindustrie, die natürlich eine ganz andere Philosophie und ein ganz anderes Herangehen hat als beispielsweise die Prozessindustrie, in der wir mittlerweile hauptsächlich tätig sind. Und du sprachst es eben schon an, in der Prozessindustrie wird es deutlich integrierter gedacht und natürlich auch aufgrund der Kosten, die das einzelne Asset verursacht oder der Anschaffungskosten, die so ein einzelnes Asset hat, der Werte, die dahinter stehen, werden natürlich die Strategien deutlich filigraner und ausgefeilter geplant. Nichtsdestotrotz stelle ich mir immer die Frage, ist der Wert des Assets das einzige oder fehlt es auch an Methode, um es auch bei kleineren Betrieben genauso gut machen zu können?
Ja, da sind wir bei diesem Wertstrom, ne, der durch die Anlagen geistert. Am Ende ist dieser Wertstrom ja die gesamte Triebfeder eines produzierenden Unternehmens. Also betriebswirtschaftlich formuliert ist das der Deckungsbeitrag, wie immer man den jetzt, auf wie viel Stufen man den jetzt ausrechnen will. Also der Wertbeitrag eines einzelnen Stücks, das gerade von links nach rechts durch die Produktion geht. Und wir haben in den vergangenen Jahren immer viel darüber geredet, über die Toyota-Produktionssysteme oder in Deutschland heißen die ganzheitliche Produktionssysteme. Ich war mal in so einem VDI-Fachausschuss, da haben wir also eine riesendicke Norm dazu rausgegeben und eine riesen, soll ich sagen, technische Arbeitsanleitung, wie man sich dem ganzen Thema nähern kann. Und da hat diese Instandhaltung natürlich immer einen ganz fundamentalen Teil da drin. Aber dieses, wie soll ich sagen, so richtige betriebswirtschaftliche Verfahren, ganz systematisch sich klarzumachen, was auf meinen Apparaten läuft, was durch meine Maschinen durchgeht, was auf meinen Produktionssträngen sich bewegt, das möglichst auch noch so im Echtzeitverfahren zu verfolgen, das können meiner Erfahrung nach nicht alle Firmen. Also das sind eigentlich die deutlich wenigeren. Und hier kommen wir jetzt zu diesem Datenbeschaffungs- und KI-Teil. Wir entwickeln ja solche Verfahren, um eben sowas auch messbar zu machen. Und ich bin dann immer erstaunt, wie wenig sensibel die Firmen sind, wenn es darum geht, da die richtigen betriebswirtschaftlichen Daten aufzunehmen. Also im Prinzip wäre dieses Wertstromdesign, dass man sich automatisch aus einer Prozessanlage heute rausmodelliert, mithilfe der Daten und etwas Mathematik und Statistik, heute nicht mehr so ein großes Problem. Und trotzdem fehlt der Anreiz, es zu tun. Es fehlt teilweise auch die Datenwelt, es zu tun. Und ja, da geht eigentlich eine Menge Potenzial verloren. Denn mit diesem Wertstrom Design, wenn ich diese Bekanntheit habe und ich weiß, um was ich da rede, da fällt es mir natürlich viel, viel einfacher, die richtigen Instandhaltungsressourcen zuzuweisen.
Das bringt uns natürlich zu einer relativ interessanten Frage sofort, nämlich was müsste passieren, damit diese Defizite gestopft werden, damit die nicht mehr da sind? Also eine Sache, die mir sofort in den Kopf kam, ist natürlich zum einen cross-funktionale Teams. Ne? Also das heißt, wenn es dir an Wissen fehlt, holst du jemanden dazu. Die Fragestellung, die sich bei mir dann immer ergibt, ist, reicht es, wenn jemand anders weiß, wie es geht? Oder sollte ich vielleicht selber zumindest ein Mindestmaß an Verständnis dafür haben, was denn jetzt an Methodik erforderlich ist? Und meine Meinung dazu ist ganz klar, das Ausbildungsprofil nicht nur in der Instandhaltung, sondern in sämtlichen Bereichen muss sich, glaube ich, deutlich verbreitern. Und wir werden nicht mehr darum herumkommen, sozusagen ein wenig von unserem Spezialistentum abzurücken. Also der Mechaniker wird unweigerlich auch Ahnung haben müssen von sämtlichen IT-Systemen, die in irgendwelcher Form in der Nähe der Instandhaltung zum Einsatz kommen oder auch zum Teil von betriebswirtschaftlichen Methoden und Ähnlichem, was ja auch durchaus Teil von Technikerausbildung und Ähnlichem sind. Also das ist ja nicht völlig neu. Nichtsdestotrotz sehe ich immer noch und das auch nicht nur auf der gewerblichen Ebene, sondern auch auf der akademischen Ebene, dass es massive Ausbildungslücken gibt, gerade was den Umgang mit IT-OT-Systemen, Automatisierung und natürlich auch Data Science und den entsprechenden Datenwelten, die sich dementsprechend ergeben, angeht. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, das ist absolut so. Also das hat mehrere Aspekte. Du hast sie im Prinzip alle schon aufgeführt. Das eine ist, wir beobachten, das ist ja unausweichlich so, dass wir immer mehr Automation in die Fabriken kriegen. Also dieser Grad an Automationstechnik, an Regelungstechnik, an Systemdynamik, an Leittechnik, der steigt ständig. Was nicht steigt, ist in derselben Menge die Personalausstattung dafür. Der klassische Instandhaltungsberuf ist, glaube ich, immer noch sehr Stahl und Eisen, also sehr anfassgetrieben. Ja. Da wird also die klassische Ausbildung noch durchlaufen, wie man Werkstücke bearbeitet. Und das sehen wir eben heute allenthalben, ja, in den Unternehmen, in die wir kommen. Und so sind auch die, das ist nicht nur im Mitarbeiterbereich, das ist auch nicht nur im gewerblichen Bereich, das zieht sich auch durch die Ingenieurseite und die Führungskräfte durch. Das ist also alles immer noch sehr, sehr stark maschinenbaulastig. Natürlich gibt es einen Grad, der jetzt immer stärker zur Mechatronik geht. Das führt aber jetzt nicht unbedingt zu mehr Datenkompetenz, sondern das führt erstmal dazu, dass ich offenbar innerhalb gewisser Produktionsinseln Problemlösungskompetenz aufbaue. Das ist, glaube ich, da ist Deutschland sehr, sehr weit. Das funktioniert auch sehr gut. Aber dieses systematische Auswerten von dem, was ich dann gemacht habe, auf Sinne von, wir nennen das Zeitreihen. Das sind also diese Sensordaten, die eine Maschine ständig aufnimmt, die dann zu speichern, die dann irgendwie zu bearbeiten, zu prozessieren und was Intelligentes damit zu machen. Das ist, glaube ich, heute unterdimensioniert in Deutschland. Und das ist eben Teil unseres Ausbildungsproblems. Wir sind relativ schwach auf der ganzen IT-Seite in Deutschland, in vielen, vielen Unternehmen. Das heißt, wir haben wenig Verständnis dafür, für die Architekturen. Was muss ich überhaupt tun, um diese Daten mal systematisch aufzunehmen? Da wird eben auch ganz, ganz viel rumgequatscht. Das führt dann eben dazu, dass man sagt, jetzt habe ich mir einen Cloud-Server irgendwo angeguckt, jetzt muss doch alles automatisch gehen, weil natürlich irgendwelche Verkäufer das den Führungskräften mal erzählt haben. Und den Rest macht dann die KI, völlig ominös, ne? Und obskur, aber die kann ja dann irgendwie alles, also so funktioniert es halt nicht in der Praxis. Und also es ist die Datenseite, aber ich glaube, dasselbe fehlende Wissen haben wir auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Da beobachte ich also auch, dass da teilweise in den Unternehmen auch sehr viel Unsinn geredet wird. Ja, da wird Gewinn, Deckungsbeitrag, Umsatzkosten, das wurschtelt alles durcheinander. Und dann kommt es eben zu solchen Missverständnissen, wie das also die eine Seite immer sagt, wir erhöhen die Werte und die andere sagt, nee, ihr kostet Geld. Und irgendwie treffen die sich nie, was dann einfach offenbar ein Kommunikationsproblem ist. Also wir haben das Ausbildungsproblem allenthalben. Und ich denke, wir brauchen viel mehr breitbandige Ausbildung. Da werde ich mir jetzt den Zorn aller Spezialisten zuziehen, die natürlich sagen, ja, wer soll denn dann noch die Schraube anziehen? Das verstehe ich alles. Die Frage ist ja nur, also wir brauchen natürlich einen gesunden Mix aus allem. Aber die Frage ist, wohin geht der Trend? Und ich glaube, der Trend geht eindeutig und das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Und Volkswirtschaften, die das dann eben auch nicht mitmachen, die werden dann auch Probleme kriegen und vielleicht in gewissen Branchen auch verschwinden vom Weltmarkt. Der Trend geht eindeutig zu mehr Automatik und zu mehr Daten.
Ja, also das kann ich auch genauso beobachten. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ich denke mal, auf die schulische oder die universitäre Ausbildung zu setzen, ist mit Sicherheit ein Thema, was immer mit einer gewissen Zähigkeit und einer gewissen Harzigkeit.
Da wartet man ja 13 Jahre, ne?
Da wartet man mindestens mal 13 Jahre, respektive diese 13 Jahre würde man warten, wenn jetzt sofort jemand aktiv werden würde. Die spannende Frage ist natürlich auch, ist so eine Art der Ausbildung auch gut in der Schule aufgehoben? Ich persönlich denke nein, sondern ich denke, man kann sich da auch relativ gut unabhängig bei bestimmten Institutionen weiterbilden. Ich glaube, hier gibt es relativ viele Weiterbildungsangebote. Du bietest ja unter anderem auch vom FOI einen Workshop an, mit dem man relativ gut in das Thema starten kann.
Ja, jetzt müssen wir mal natürlich unbedingt ein bisschen Werbung für das Forum Vision Instandhaltung machen. Das ist natürlich das Ziel der ganzen Geschichte, dass wir also nicht nur die Vision der Instandhaltung in den Unternehmen so ein bisschen einheitlich und ganzheitlich aufrollen, sondern auch die konkreten Maßnahmen, wie man da hinkommt, mit anbieten und entwickeln. Also wir haben im FOI die Akademie, wo wir jetzt mit der Ruhr-Universität in Bochum den Zertifikatskurs aufbauen zum Thema digitales Asset Management. Das ist so kompliziert, da kriegen wir einen eigenen Podcast mit voll. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen.
Darauf freue ich mich schon.
Ja, ich hoffe, alle anderen auch. Wir haben die Einstiegsworkshops, da haben wir im Grunde also mindestens mal zwei, die wir also mit Erfolg schon bei unseren Mitgliedern durchgeführt haben. Ich muss jetzt also aus Eigenwerbung natürlich sagen, für die Mitglieder ist das also ist ein Gratis-Workshop. Das soll die Sache natürlich besonders schmackhaft machen. Und einer dieser Gratis-Workshops ist der Einstieg in die smarte Maintenance. Also wie können Unternehmen relativ schnell lernen, Instandhaltungsprojekte zu pilotieren, die eben datengetrieben sind. Das kann man mit der Auswertung der klassischen ERP-Systeme machen. Also beliebt ist ja immer die berühmte Firma aus Waldorf mit den drei Buchstaben. Aber es gibt natürlich noch endlos weitere. Mit den Daten wird aus heutiger Sicht, denke ich, zum Asset Management viel zu wenig gemacht. Kann man also mittlerweile komplett die Instandhaltungsstrategien rausleiten. Aber eben auch auf der Pilotierungsseite für die berühmten Prognosen. Jeder möchte ja diese Predictive Maintenance machen. Also man will wissen, was morgen und übermorgen mit der Anlage passiert. Das sind so typische Aufbauprojekte, die wir da anbieten. Und die Idee ist, dass man in so einen Workshop reingeht, seine eigenen Fragestellungen und Aufgaben mitbringt. Und wenn man dann nach halben oder einem Tag herausgeht, das Team eben dann auch schon eine Roadmap bearbeitet hat und konkrete Fallstudien, die eben auch sich amortisieren und wo man eben auch sagt, da kriege ich, wenn ich damit zu meinen Chefs gehe, auch das Geld für die Investitionen, um das dann relativ schnell zu betreiben, weil wir hier sofort die Einsparpotenziale sehen.
Ja, das klingt nach einem sehr, sehr guten Angebot, um sofort loszulegen. Also das heißt von unserer Seite eigentlich der Aufruf, Markus hat es eben schon im Nebensatz gesagt, für FVI-Mitglieder kostenlos. Dementsprechend unser Aufruf, sich doch zumindest mal für die FVI-Mitgliedschaft zu interessieren, hat natürlich noch weitere Vorteile. Dementsprechend gerne auf den Link in den Shownotes klicken. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde voll und damit würde ich tatsächlich auch den Podcast ausklingen lassen für die erste Folge. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken, Björn, für dieses charmante Durchleiten durch diese Welt der Fragen der Instandhaltung. Und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und ihr seid alle beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an dich für die Ausführungen. Vielen Dank an jeden, der zugehört hat. Und von unserer Seite natürlich die Bitte, wenn ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder insbesondere auch Themen habt, die euch besonders interessieren, meldet euch gerne bei uns und wir versuchen das so gut wie es geht irgendwie zu berücksichtigen. Damit vielen Dank von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. We'll be right back.